Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Der Begriff Greenwashing ist gerade ziemlich präsent. Gemeint sind PR-Methoden von Unternehmen, die darauf zielen, sich ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen, die ihre Produkte mit diversen grünen Siegeln bekleben, die meist nicht standardisiert sind, und die sprechen von umweltschonenden Elektroautos, nachhaltig produzierten Lebensmitteln und fairen Produktionen, was oftmals mindestens beschönigt, wenn nicht sogar gelogen ist. Auf der Berlinale 2018 lief die Premiere des Dokumentars Films Die grüne Lüge, der sich mit Greenwashing beschäftigt und jetzt in die Kinos kommt. Ein Film vom österreichischen Regisseur Werner Bothe unter Mitarbeit der Journalistin und Greenwashing-Expertin Katrin Hartmann, die ich in München begrüße. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Als Beispiel für das beschriebene Greenwashing informieren Sie im Film zum Beispiel über die keineswegs nachhaltige Palmölproduktion, für die Regenwälder abgebrannt und Monokulturen errichtet werden. Ein anderes Beispiel auch aus dem Film ist die Ölfirma BP, ehemals British Petrol. Seit einiger Zeit heißt sie Beyond Petrol, die auch für das Deepwater Horizon-Unglück verantwortlich war. Inwiefern betreibt dieses Unternehmen jetzt genau Greenwashing, abgesehen von diesem Unglück selbst?
Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also BP war der erste Ölkonzern, der praktisch zugegeben hat, dass es den Klimawandel gibt und dass er menschengemacht ist. Für gewöhnlich haben ja diese großen Ölkonzerne Klimaleugner finanziert oder den Klimawandel selber geleugnet. Und BP waren da die Ersten. Das ging dann Hand in Hand mit dieser Kampagne, für die sie eine Werbeagentur bezahlt haben, die sie dann als, Beyond Petrol heißt ja über Erdöl hinaus. Sie haben sich dann inszeniert als eine Firma, die in erneuerbare Energie investiert.
Was sie auch ein bisschen gemacht haben.
Das war nicht ganz gelogen, aber die Investitionen in erneuerbare Energie, das war natürlich im einstelligen Prozentbereich, während die Investitionen, die sie hauptsächlich getätigt haben, nach wie vor in Erdöl waren und auch die Art und Weise, wie sie Erdöl haben fördern lassen oder gefördert haben, immer gefährlicher geworden sind. Und dass dahinter, dass das alles nur heiße Luft ist, diese erneuerbare Energiekampagne, das zeigte sich dann tatsächlich bei der Katastrophe von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko.
Wo es ja auch dann nachher noch eine Marketingstrategie von den Unternehmen gab, um den Namen noch mal ein bisschen rein oder grün zu waschen, wo einige Millionen Dollar rein investiert wurden, die aber auch eher besser in die Aufarbeitung des Unglücks hätten investiert werden müssen.
Genau, tatsächlich war das ja so, und deswegen passt das auch so gut zu dem Thema Greenwashing, dass BP ja damals das Öl nicht aus dem Wasser geholt hat, also nur einen Bruchteil davon, sondern ein Dispersionsmittel namens Corexit da drauf gesprüht hat, das diese Katastrophe fast unsichtbar gemacht hat. Das heißt, das hat das Öl in feinste Tröpfchen zerteilt, die jetzt immer noch im Meer sind. Ganze Teermatten liegen da auf dem Meeresboden rum, da reißt es dann immer wieder so Teerklumpen ab, giftige, die auf dem Strand rumliegen. Und die Aufräumarbeit war eine weitere Version praktisch des Reinwaschens. Und jetzt haben sie natürlich investiert in weitere Werbekampagnen, die dann Läuferinnen auf schneeweißem Strand zeigen. Und unter diesem Greenwashing, das sie jetzt weiter betreiben, geht diese Ölförderung nur noch viel gefährlicher immer weiter. Da sprechen wir dann auch über Teersand. Wir sprechen über ein neues Projekt beispielsweise, das ich glaube sogar dieses Jahr an den Start gehen soll. Ein Riesenprojekt auch im Golf von Mexiko, das den wahnsinnigen Namen Mad Dog trägt. Das heißt, Greenwashing macht, dass Firmen genauso weitermachen können wie immer und dass sie die Legitimation der Politik dazu bekommen natürlich auch. Das war für BP in dem Fall ganz nützlich.
Sie sind viel rumgereist, um die Doku zu filmen. Sie und Werner Bothe, Indonesien, USA, Brasilien, ist jetzt aber auch nicht so eine richtig gute Ökobilanz für Sie, oder? Auch wenn Sie immerhin CO2-Kompensationen bezahlt haben wohl.
Nee, haben wir nicht.
Haben Sie
aus
nicht?
Dem Grund.
Ach, dann habe ich das falsch verstanden.
Es gibt eine ganz lustige Geschichte. Der Werner Bothe war noch, bevor es klar war, dass wir diesen Film machen, auf einem Filmfestival. Und da sprach ihn jemand von einer Siegelorganisation an und sagte ihm, ja, Sie wollen ja vielleicht bald wieder einen Film machen und da fliegen sie ja viel durch die Gegend. Und ich würde Ihnen vorschlagen, wir können Ihnen ein Siegel CO2-neutral für diesen Film verleihen. Und dann sagte der Werner Bothe natürlich, ja, Entschuldigung, wie soll das denn gehen? Wir werden ja fliegen, wir sind ein Filmteam. Wie soll das denn CO2-neutral möglich sein? Und der Siegelbetreiber sagte dann, ach, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Es kostet Sie halt 3.000 Euro.
Also, und das haben Sie dann nicht gemacht?
Nein, das wurde wurde nicht gemacht, nein. Natürlich, wir sind geflogen, aber das ist ja auch genau der Punkt. Palmöl wächst halt nun mal nicht in Niedersachsen und das ist ja auch ein Grund, warum Greenwashing so gut funktioniert hier. Die Auswirkungen dessen, was unter diesem grünen Mantel versteckt wird, die sind ja wahnsinnig weit weg für uns. Wir haben keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn Regenwald abgebrannt ist. Wir haben keine Vorstellung davon, was das mit den Menschen vor Ort macht. Wir können uns ein bisschen vorstellen, dass es schlimm ist. Aber wie wirklich schlimm es ist, wie mit welcher Brutalität da vorgegangen wird, was wirklich hinter diesem grünen Mantel versteckt ist, das sieht man einfach nur, wenn man vor Ort mit den Menschen spricht und sich anschaut, was vor Ort passiert, sonst findet man es nicht raus. Das kann natürlich nicht jeder von uns machen, das vor Ort überprüfen. Und dafür gibt es diese ganzen Unbedenklichkeitslabel natürlich, um das zu verkürzen, um zu sagen, ihr braucht euch keine Gedanken machen, ihr wisst zwar überhaupt nicht, was in unseren Produkten drin ist und woher das kommt, aber wir versichern euch, es ist alles in Ordnung. Und da müssen wir ja vor Ort rausfinden, dass es nicht so stimmt.
Also sind Sie letztlich aber doch immer noch, auch wenn es da quasi nicht anders ging, um das fortzuführen, sind Sie aber auch wiederum doch Teil des Systems, das Sie kritisieren?
Ja, sicher. Wir sind alle Teil des Systems. Wir leben ja, auch ich lebe nicht in einem Erdloch. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt in einer Hütte von einer Witwe mit 25 Jahren sitzen, die 5 Kinder hat, deren Mann von der Palmölindustrie totgeschlagen worden ist. Da kann ich eigentlich, ich hätte schon gern, und das ist ja auch der Grund, warum ich an diesem Thema arbeite und das mache und die Dinge vor Ort untersuche. Ich möchte, dass sich etwas ändert. Ich möchte wissen, was passiert tatsächlich vor Ort und nicht nur, was passiert Schlimmes vor Ort, sondern was sind die Strategien von den Menschen vor Ort, wie sie gegen die Palmölfirmen kämpfen. Auch davon haben wir eigentlich keine richtig gute Vorstellung. Und da bekomme ich natürlich auch viel Mut. Also vor Ort hätte mir jetzt irgendwie keiner gesagt, warum fliegst du hierher, sondern die Leute vor Ort sag den Leuten, es gibt sowas nicht wie nachhaltiges Palmöl. Und das eine möchte ich natürlich gerne hierher transportieren, darüber zu erzählen und zu schreiben und zu zeigen, was passiert wirklich vor Ort. Und zum anderen, wie kämpfen die Menschen dort? Welche Erfolge haben sie? Und diese Erfolge gibt es. Das zeigen wir ja auch im Film und ich habe es auch im Buch stehen. Ferry beispielsweise hat viele Erfolge schon, lebt aber natürlich
der
auch
Aktivist
sehr
in Indonesien.
Der Aktivist in Indonesien lebt aber natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Aber den Menschen dort ist es schon gelungen, sich Wald wieder zurückzuerkämpfen, die Palmölfirmen aus manchen Gegenden rauszuhalten. Und das funktioniert nicht da über irgendwelche Siegel und Labels und Riesen-NGO, die irgendwie sagen, wir müssen die Lieferkette verbessern, sondern durch Graswurzelbewegungen vor Ort. Und das wollen wir natürlich auch zeigen.
Zur Machart des Films. Das Ganze ist so ein bisschen als Good Cop, Bad Cop Geschichte angelegt. Also Werner Bothe ist der manchmal etwas naiv dargestellte Gute in Anführungsstrichen oder Normale und sie die wissende, kritische, böse oder bös nachfragende. Genau. War das von Beginn an so geplant?
Das war so geplant, aber es war nicht so, dass es jetzt da ein Dialogbuch oder Skript gegeben hätte, dass wir, dem wir folgen, sondern unsere Kommunikation ist da schon echt. Werner Bothe hat es in seinen Filmen ja immer schon gemacht, dass er im Film vorkommt und den Zuschauer so praktisch mit auf eine Reise nimmt. Er hatte die Idee dann auch schon länger, dass er mal vielleicht mit einer Filmpartnerin was machen möchte und dann sind wir uns, wie man es im Film dann auch sieht, bei der österreichischen Talkshow Club 2 begegnet und so sind wir dann zusammengekommen. Werner Bothe hat mich dann relativ kurz darauf angerufen und gefragt, ob ich mitmache. Und es hat sich tatsächlich aber auch sehr vieles sehr, sehr spontan natürlich ergeben. Also unsere Dialoge und unsere Streitigkeiten im Film und unsere Diskussionen, das war jetzt nichts Vorgeschriebenes oder so, sondern das war schon, natürlich schon alles echt. Und mir hat es total viel Spaß gemacht und ich habe dazu auch, ja, also es sind uns da so Sachen gelungen, die einem gar nicht so gut gelingen, wenn man nur alleine unterwegs ist, beziehungsweise wenn man als Journalist jetzt Interviews macht, dass wir durch unsere Good Cop, Bad Cop Spiel natürlich Leute von Firmen ganz anders herausfordern können. Beispielsweise diesen Palmöl-Lobbyisten von so einer niederländischen Palmöl-Lobbygruppe, der total verwirrt war von unserem Spiel und gemerkt hat, er kommt mit seinen PR-Antworten einfach nicht mehr weiter. Weil
der letztlich gar nicht erklären konnte, was jetzt an Palmöl nachhaltig sein
ja,
kann.
Ja, genau. Das war wunderschön. Also ein Palmöl-Lobbyist, der nicht erklären kann, was nachhaltiges Palmöl ist, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das kriegt man, glaube ich, so nicht hin, wenn man jetzt normale Interviews führt. geführt. Und das war, also das hat großen Spaß gemacht, dass wir das eben in dieser Rolle zu zweit gemacht haben. Da sind wir auf ganz andere Sachen gestoßen dann.
Ein Aspekt oder ein wichtiger Aspekt im Film ist vor allem, so habe ich das wahrgenommen, die Verantwortung, das Expertensein, das wird ja oft den einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten zugeschoben. Jeder ist verantwortlich und durch sein Kaufverhalten oder ihr Kaufverhalten kann er zur Verbesserung beitragen. Das ist so eine Art moralischer Druck. Dabei müsste es doch eigentlich nicht Pflicht der Konsumenten sein, sondern der Unternehmen bzw. der Politik, die Standards setzen müssen. Das ist so quasi eine Hauptaussage, so habe ich das empfunden. Würden Sie mir da zustimmen?
Ja, absolut. Also das ist doch, tatsächlich ist es ja wirklich die Frage, also sowohl die Politik als auch die Unternehmen zeigen mit dem Finger auf den Einzelnen, ihr seid schuld, ihr wollt es alle, ihr müsst besser einkaufen und das ist ja einfach Blödsinn. Also die Frage muss ja wirklich sein und das ist, hoffe ich sehr, dass wir das mit dem Film erreichen und dafür kämpfe ich ja auch schon sehr lange, dass wir uns erstens nicht mehr als Konsumenten bezeichnen, weil was ist denn ein Konsument? Das ist jemand, der einfach nur einkauft. Also als Konsument kann man gar nichts anderes tun als verbrauchen, kaufen, neu kaufen, wieder wegschmeißen und das ist natürlich, daran ist nichts ökologisch oder sozial verträglich per se. Aber die Frage ist doch, muss doch sein, nicht was sollen wir einkaufen, sondern warum sind Supermarktregale randvoll mit Produkten, die mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verbunden sind. Und das sind ja nicht die Ausnahmen, das ist die Regel. Warum ist es legal, dass Firmen so produzieren oder ihre Rohstoffe so beziehen, dass Menschenrechtsverletzung und Umweltzerstörung damit in Verbindung ist? Warum dürfen die das? Warum ist es nicht verboten? Warum muss ich mir als jemand, der einkauft, weil ich natürlich nicht alles selber herstellen kann, warum muss ich mir da überhaupt Gedanken machen? Und wie zynisch ist es denn die Vorstellung, dass wir in den Supermarkt gehen müssen und dass wir uns entscheiden müssen zwischen Ausbeutung und Nicht-Ausbeutung? Abgesehen davon, dass es fast nicht, also bei vielen, vielen Produkten fast nicht möglich ist. Aber das ist doch eigentlich eine zynische Vorstellung. Warum ist es nicht so geregelt von der Politik, die Unternehmen dazu zwingt, dass sie ökologisch und sozialgerecht wirtschaften? Das muss doch die Frage sein.
Und was kann man letztendlich tun? Also ich meine, Sie haben auch zum Beispiel den Intellektuellen und Globalisierungsgegner Noam Chomsky interviewt, der einerseits auch eine etwas desillusionierte Sicht hatte, aber trotzdem auch gesagt hat, man kann Veränderungen erkämpfen. Also auch im 16. Jahrhundert gab es noch keine Demokratie oder war nicht vorstellbar und auch keine Frauenrechte etc. Was heißt erkämpfen in diesem Zusammenhang? Sie sagen irgendwann ja selbst auch mal, erschmusen funktioniert nicht. Sehr schönes Wort, aber was meinen Sie? Wie soll man es tun?
Naja, alle Verbesserungen für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft sind ja immer erkämpft worden. Von den, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, von den Kämpfen für Frauenrechte, für Frauenwahlrecht, für Arbeitsrechte. Das ist ja alles aus einer Protestbewegung hervorgegangen. Es gibt ein ganz wunderbares Beispiel, ein großes Erfolgsbeispiel in Deutschland ist doch, was die Anti-Atom-Bewegung und aus der ja auch die Umweltbewegung und aus der jetzt wieder die Anti-Kohle-Bewegung entstanden ist, erreicht hat. Man kann natürlich über die Energiewende diskutieren, aber das ist jetzt gar nicht mal so das Thema, sondern diese Bewegung hat es durch Protest, durch Widerstand, durch Aufklärung geschafft, erstmal, dass gar nicht so viele Atomkraftwerke gebaut worden sind, wie geplant. Ist vieles verhindert worden und sukzessive ist es gelungen, zum einen eine Alternative zu entwickeln. Der Großteil der erneuerbaren Energie wird ja nicht von großen Konzernen bereitgestellt. Das kommt ja nicht von oben, sondern von Bürgerinitiativen, von Bürger, von Energie in Bürgerhand. Das heißt, es sind gleichzeitig Alternativen entwickelt worden, gleichzeitig gab es politischen Protest und das scheint jetzt vielleicht so, als wäre Fukushima da schuld gewesen, aber da war die Sache einfach reif. Das wäre nicht passiert, wenn es diese Protestbewegungen vorher nicht gegeben hätte. Und dasselbe haben wir jetzt bei Kohle. Das heißt, das ist sichtbar. Auf die Straße gehen ist sichtbar. Solche Besetzungen sind sichtbar. Es ist auch sichtbar, sich zusammenzutun und Alternativen zu entwickeln, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, wo Bürger mit Bauern und Gärtnern zusammenkommen und so sagen, wir organisieren das jetzt selber, was wir essen wollen und wie das bezahlt und organisiert werden soll. Und das sind ja zigtausende schon in Deutschland damit verbunden. Die Proteste gegen die Glyphosat Staat, die Proteste gegen TTIP und CETA, das sind alles Bewegungen, die letztlich am Ende für globale Gerechtigkeit sorgen können, weil sie auch diese Kämpfe vor Ort unterstützen. Also eine andere Mobilität hier, eine andere Art der Landwirtschaft, des Handels. Das sind alles Schritte in eine Richtung, die eine globale Gerechtigkeit möglich macht. Und erkämpfen heißt, natürlich kann man sich das nicht erschmusen, weil diejenigen, die von dem verheerenden System profitieren, ja versuchen werden, ihre Privilegien zu verteidigen. Also es ist hat natürlich immer mit Konflikt zu tun. Und aus Konflikt entsteht aber auch Veränderung. Und ich glaube, wir müssen uns da diesen Erfolgen gewahr werden, wie es auch Noam Chomsky sagt. Es gab viele Erfolge und es ist nicht hoffnungslos.
Vielen Dank, Katrin Hartmann.
Ich danke.
Die grüne Lüge ist der Titel eines Dokumentarfilms von Werner Bothe und Katrin Hartmann. Kinostart ist heute am 22. März. Es gibt übrigens auch ein Buch mit dem gleichen Titel von Katrin Hartmann, das im Februar erschienen ist. Und das Gespräch haben wir aus Zeitgründen bereits am Montag aufgezeichnet.